Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Die Europawahl war Klimawahl. In Deutschland haben die Grünen 20,7% Stimmenanteil gewonnen. Auf EU-Ebene ist die grüne Fraktion mit 9,3% dabei, also ist nicht ganz repräsentativ, was in Deutschland passiert ist. Wir haben zu dem Thema einen Kritiker des anthropogenen oder eben menschengemachten Klimawandels eingeladen. Mir gegenüber sitzt Dr. Sebastian Löning, Co-Autor des Buches Kalte Sonne. 2012 kam das raus und wurde scharf kritisiert, würde ich jetzt mal sagen. In dem Buch geht es unter anderem darum, dass die Sonne auch den Klimawandel beeinflusst. Ich habe das jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Nun muss ich mal vielleicht so einsteigen. So als Mensch, der gar nicht mehr weiß, wo ihm jetzt der Kopf steht, ja, der soll jetzt bald CO2-Steuer bezahlen, er will auch nicht als Klimaleugner diffamiert werden. Was sagen Sie dem, wenn er Sie fragt, ist denn nun der Klimawandel menschengemacht oder nicht?
Ja, eine Frage, die eigentlich gar nicht schwarz-weiß zu beantworten ist, denn es ist nicht alles der Mensch oder alles die Natur. Und wir haben auch in unserem Buch damals geschrieben, dass bis zur Hälfte durchaus menschengemacht sein kann und wahrscheinlich auch ist. Und die andere Hälfte insofern wäre dann die Natur. Und wenn wir dann in die Wissenschaft reinschauen, die offizielle des Weltklimarats, da steht sogar in den früheren Berichten etwas Ähnliches drin. Die haben das andersrum interpretiert. Mehr als die Hälfte wäre der Mensch und die andere Hälfte wäre die Natur. Mittlerweile hat sich das aber dann noch umgedreht und alles wäre der Mensch. Also es geht um diese quantitative Frage.
Also zu welchem Anteil wer für was verantwortlich ist? Was ist denn Ihre Sicht dazu?
Ja, also ich sage, mehr als die Hälfte ist die Natur. Und insofern stimme ich nicht überein, wenn jetzt alles der Mensch ist. Diese Frage, die lässt sich im Prinzip auch nur klären, wenn man in die Vergangenheit schaut. Und ich bin Geowissenschaftler und ich bin trainiert worden, räumlich-zeitliche Muster zu erkennen. Und man muss ja eigentlich nur in die Zeit schauen, als der Mensch noch keine großen CO2-Emissionen getätigt hat. Das war also vor 1850. Wie hat sich das Klima damals entwickelt? Und wir sehen auch dort sehr starke Schwankungen. Und diese Schwankungen müssen wir ja zunächst erklären, um dann auch für die Zukunft zu lernen.
Aber es gibt ja eine Grafik, eine Statistik, ein Schaubild, dass der CO2-Ausstoß ja rasant nach oben ging oder ja. Der Klimawandel sich rasant verändert hat seit dem Zeitalter der Industrialisierung. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Also, dass deswegen der Mensch im Verhältnis mehr verantwortlich ist als die Natur.
Ja. Der CO2-Anstieg, der ist unbestreitbar da. Aber die Frage ist ja, wie viel Klimawirkung hat dieser CO2-Anstieg? Das darf man nicht verwechseln. Und da gibt es einen Parameter, der heißt CO2-Klimasensitivität. Also im Prinzip bedeutet das nur, wie stark erwärmt das CO2, jeweils bei einer Verdopplung. Und der Weltklimarat ist sich da noch ziemlich unsicher. Es wird eine Spanne genannt zwischen 1,5 und 4,5 Grad pro CO2-Verdopplung. Also es ist ein Faktor 3 an Unsicherheit. Und im Moment gibt es relativ viele Publikationen, die auch den unteren Wert hier im Prinzip bestätigen. Und insofern, ob wir in eine Katastrophe steuern oder ob wir ein Problem haben, das viel milder ist, also lösbar, das wissen wir noch nicht. Im Prinzip wird im Moment immer mit dem schlimmstmöglichen Fall argumentiert.
Ja, in 12 Jahren geht die Welt unter.
Genau. Und wir hatten vor ein paar Jahren einen Bericht dieses Weltklimarats, der 5. Klimazustandsbericht. Und dort wurde im Prinzip gesagt, wir haben noch dieses CO2-Budget, wir dürfen noch so und so viel CO2 ausstoßen. Mittlerweile ist aber dieses CO2 ausgestoßen worden. Wir waren also auf Null. Wir hätten jetzt gar nichts mehr ausstoßen dürfen an CO2. Dann kam ein neuer Bericht, der 1,5 Grad Spezialbericht vom IPCC, und plötzlich hatten wir wieder 10 Jahre. Also es ist so etwas wie eine Uhr, die immer wieder neu aufgezogen wird, wo der Alarm im Prinzip in die Zukunft verschoben wird. Es gibt Publikationen, die mittlerweile sagen, wir haben noch 20 Jahre. Wir können aber auch noch 50 Jahre haben.
Was ist denn Ihre Prognose?
Meine Prognose ist, dass wir deutlich länger Zeit haben, um hier die Emissionen zurückzufahren. Ich denke, langfristig müssen wir natürlich hier etwas tun und wir können auch das CO2 im Boden zurückversenken. Also es gibt viele Möglichkeiten. Aber das Grundproblem ist, dass die Modelle, die jetzt die Zukunft vorhersagen, im Prinzip ohne Führerschein unterwegs sind. Das bedeutet, sie sind an der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß kalibriert. Wir haben die vorindustriellen Klimaschwankungen nicht abgebildet in diesen Modellen. Und das sollte eigentlich jeden hellhörig machen, denn eine Grundvoraussetzung für Modelle ist es, dass sie zunächst an der Vergangenheit kalibriert und geeicht werden. Und das ist nicht der Fall.
Also Sie lehnen es ja nicht komplett ab, dass der Mensch etwas mit dem Klimawandel
zu tun hat.
So, das heißt, Sie kritisieren zwar den menschengemachten oder die These des menschengemachten Klimawandels. Gehören Sie denn dann trotzdem zu eben diesen 3% der Wissenschaftler? Weil es wird ja immer gesagt, 97% der Wissenschaftler sind sich einig, von mir aus sind es 98%. Sind Sie denn dann Teil dieser Ausnahme?
Das ist ja das Verrückte. Also die Kritiker werden pauschal als Leugner, als verrückt dargestellt. Also ich bin Teil der 97%, denn ich sage ja, bis zur Hälfte des beobachteten Klimawandels der letzten 150 Jahre ist durch den Mensch verursacht. Die 3%, das sind wirklich nur Aussagen, der Mensch hat überhaupt keine Wirkung.
Und da gehen Sie nicht mit?
Nein, und das steht auch nicht in unserem Buch. Und wenn jetzt in den einschlägigen YouTube-Kanälen behauptet wird, dass ich persönlich oder auch meine Kollegen hier etwas abstreiten, das stimmt überhaupt nicht. Also die meisten haben, glaube ich, gar nicht unser Buch gelesen.
Also wollen Sie einfach, dass andere Faktoren auch mit einbezogen werden, wie eben, wie gesagt, die Sonneneinstrahlung? Das ist doch der springende Punkt in Ihrem Buch.
Ja, es ist auch nicht nur die Sonne, sondern es sind die Ozeanzyklen. Es gibt eine Art Herzschlag im Klimasystem und den haben wir Geowissenschaftler im Prinzip klar identifizieren können. Das sind zum Teil Verschiebungen in den Ozeanen, das nennen wir Ozeanzyklen, die im 60-Jahres-Rhythmus Temperaturen verschieben. Und das sehen wir ganz deutlich in den Temperaturkurven, die uns vorliegen aus den letzten 150 Jahren. Wir sehen aber auch Zyklen im Bereich von Hunderten bis Tausenden von Jahren, Millenniumszyklen. Und gerade die gilt es viel genauer zu untersuchen, denn wir müssen ja wirklich ausschließen können, dass die heutige Erwärmungsphase ausschließlich vom Menschen gemacht ist. Das Problem ist, dass wir vor 1000 Jahren schon einmal eine warme Phase, zumindest hier in Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Erde hatten, wo es genauso warm war wie heute. Und wenn man in die Modelle hineinschaut, sozusagen die Motorhaube öffnet in diesen Modellen, da ist wirklich nichts drin, was diese vorindustrielle Erwärmung produziert haben könnte. Und das macht mich stutzig. Wir haben auch zur Römerzeit eine Wärmephase und dazwischen jeweils Kaltphasen. Wir vergleichen die heutigen Temperaturen immer mit dem Ende der kleinen Eiszeit. Das war wirklich zum Höhepunkt 750 die kälteste Phase der letzten 10.000 Jahre. Also wir haben hier wirklich auch ein falsches Nullniveau, eine falsche Basislinie. Vergleichen also immer mit einer Zeit, wo es wirklich auch sehr schwierig war zu leben. Die Ernten sind sehr oft missglückt, es gab viele Krankheiten. Es war einfach sehr kalt, weltweit.
Sie haben hier das Buch Kalte Sonne mit Fritz Wahrenholdt, ich hoffe, ich sage das richtig.
Fahrenholdt,
Verzeihung, geschrieben. Er war zu dem Zeitpunkt zumindest Shell und Shell-Manager, war bei RWE, also in der Energiebranche tätig. Sie sind ja selbst in der Öl- und Gasindustrie tätig als Chefgeologe. Inwiefern beeinflusst diese Tätigkeit auch Ihre wissenschaftliche Arbeit? Ihnen könnte man ja dann auch Lobbyismus unterstellen.
Natürlich, also die Kohlenwasserstoffe waren viele Jahrzehnte lang die Grundlage unserer Entwicklung. Und nun kommt die Zeit, wo auch diese Kohlenwasserstoffe langsam ausgehen, weil wir haben auch nicht unbegrenzte Reserven. Zudem haben wir natürlich diesen CO2-Anstieg. Ich bin Geowissenschaftler und viele meiner Kollegen arbeiten in der Öl-, Kohle-, Gasindustrie. Und das ist einfach so. Die andere Hälfte arbeitet bei Forschungsinstituten und wenn man jetzt sagt, Geologen sollten zu dieser Thematik nicht Stellung nehmen, dann würde man einen sehr wichtigen Teil der Experten ausblenden. Wenn man sagt, Industriegeologen bitte raushalten, dann haben wir ein anderes Problem. Die Kollegen in den Instituten, in den Forschungsinstituten, machen tolle Arbeit, publizieren fleißig, wirklich gute Resultate, aber wenn Sie sich die öffentliche Diskussion anschauen, tauchen die eigentlich nirgendwo auf.
Sie meinen jetzt die Geologen, die in der Wissenschaft arbeiten, in der Forschung?
Ja, die Geowissenschaftler.
An den Universitäten oder wo auch immer.
Speziell sind es die Paläoklimatologen, die im Prinzip mit geowissenschaftlichen Methoden das Klima der Vergangenheit rekonstruieren. Aber die treten halt nicht in den Medien auf, weil...
Sie haben keine Lobby.
Sie haben keine Lobby, beziehungsweise sie haben auch kein Interesse, in den Medien aufzutreten, denn das würde Probleme mit sich bringen. Wer etwas gegen die Klimakatastrophe sagt, hat einen schweren Stand in Deutschland, aber auch international. Insofern sind es vor allem Physiker, die hier das Zepter schwingen. Und da muss man sich schon mal überlegen, ob das eine richtige Verteilung, eine richtig ausgewogene Diskussion ist.
Denn, aber beeinflusst denn jetzt Ihre Tätigkeit bei einem Energiekonzern Ihre wissenschaftliche Arbeit?
Also ich speziell treibe die Wissenschaft vollständig außerhalb meiner Arbeitszeit und ich frage auch niemanden. Ich war früher Forscher, ich habe viele Jahre in der Forschung gearbeitet, bin dann rübergewechselt in die Industrie. Also ich bin weder beauftragt, noch bekomme ich Gelder dafür. Insofern kann man mir das vorwerfen, aber die andere Seite hat natürlich ähnliche Probleme, indem man sagt, Forschungsgelder werden vor allem zur Verfügung gestellt, je schlimmer das Problem, das Klimaproblem dargestellt wird. Es gibt einen Vorsitzenden der britischen Klimakommission, der hat mit seiner privaten Firma gerade mehrere hunderttausend Pfund aus der grünen Energie im Prinzip eingenommen und hatte vergessen, das anzugeben. Also es gibt hier, wo man auch hinschaut, Verquickungen und potenzielle Interessenkonflikte. Deswegen sage ich, wir müssen uns wirklich auf die Fakten orientieren. Wir müssen so eine Art 360-Grad-Roundtable haben, wo alle Experten, Kritiker und auch der Mainstream zusammensitzen. Aber das passiert nicht. Jedes Mal, wenn eine Einladung kommt, wo dann auch die verschiedenen Denkrichtungen dabei sein sollen, dann sagen die Vertreter der Klimaalarm-Seite leider ab. Und das ist bedenklich, denn offenbar möchte man auch nicht diskutieren. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, zweimal beim Bundestag Vorträge und Statements abzugeben.
Eingeladen wurden Sie ja von der AfD.
Ist richtig.
Die wird ja als Klimaleugnerpartei, zumindest wird sie so tituliert.
Genau, bei dem Vortrag wurde ich von der AfD eingeladen. Bei dem Umweltausschuss war es die Präsidentin des Ausschusses. Aber man muss sich fragen, warum hat denn niemand anders mich eingeladen? Es ist generell so, dass man keine Kritiker dabei haben möchte. Also ich denke, die Argumente sind stichhaltig, die ich vortrage. Und wenn man sich dann unter den YouTube-Videos die Kommentare anschaut, ich habe kein einziges Gegenargument gelesen, weil es offensichtlich sehr schwierig ist, Fehler zu finden in meinen Aussagen. Und da freue ich mich natürlich drüber, dass die stichhaltig sind. Geht es immer gegen meine Person. Es sind ad hominem Argumente, dass, wie wir schon besprochen haben, jemand aus der Industrie sollte bitte still sein, aber so kommen wir auch nicht weiter.
Wenn Sie jetzt über die Kritik an Ihrem Buch auch sprechen, dass das eher ad hominem war, also an Ihrer Person, also es gab Artikel, die durchaus Ihre These der Sonneneinstrahlung, na, sagen wir mal, nicht widerlegt haben, sondern relativiert. Ich glaube, es war ein Zeit- oder ein Weltartikel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben Sie sicher damals auch gelesen.
Ja, ja.
Aber da ging es darum, dass die Forscher, die auch diese These vertreten, irgendwelche umstrittenen Forscher seien, die in dieser Wissenschaft, in diesem Bereich nicht besonders angesagt sind. Ich meine, wie sieht denn da die Publikationslage aus?
Die Literatur ist wirklich viel weiter gefächert, als es öffentlich dargestellt wird. Die Sonne alleine ist es auch nicht. Es sind nicht lineare Prozesse, die hier stattfinden und über diese Ozeanzyklen dann weitergeführt werden. Wir untersuchen gerade mit einigen Kollegen die Veränderlichkeit der Temperaturen und der Niederschläge hier in Europa. Wirklich Land für Land gehen wir durch. Die Daten sind im Internet verfügbar. Das kostet alles kein Geld, weil heutzutage, das muss man sagen, an Daten mangelt es nicht. Und wir sehen in diesen Regenveränderlichkeiten, wir hatten jetzt ein Dürrejahr letztes Jahr, und das passt alles sehr gut zusammen mit diesen natürlichen Antrieben, mit Atlantischen Ozeanzyklen, aber auch mit der Sonnenaktivität, die erstmal in einem 11-Jahres-Zyklus variiert. Wir haben im Februar zum Beispiel, da können wir also mit einem hohen Prozentsatz sagen, dass dieser 11-Jahres-Zyklus der Sonne den Regen in Deutschland und in Mitteleuropa mit beeinflusst. Also das sind wirklich unglaubliche Dinge, die aber irgendwie keiner hören möchte. Die Ausgrenzung sollte in der Wissenschaft und auch in einer demokratischen Debatte keinen Platz haben. Und wir sind leider in der ganzen Klimadiskussion an diesem Punkt, wo es einen sehr totalitären Anstrich jetzt bekommen hat.
Als Kenner der Energiebranche, ich komme nochmal da auf Ihre Tätigkeit zurück, wie profitiert eigentlich, sagen wir mal, die Energiebranche im Ganzen, aber vielleicht auch Teilbereiche, ob jetzt Öl, Gas oder Atomindustrie, von eventuell einer potenziell neuen und erweiterten Klimapolitik? Ich erinnere nur an Greta Thunberg, die selbst meinte, dass Atomindustrie oder Atomenergie auf jeden Fall eine Alternative darstellt, weil es sauber ist. Sicherlich kennt sie das Risiko, da bin ich mir ganz sicher, aber wie profitiert denn die Energiebranche oder die verschiedenen Teilbereiche der Energiebranche oder könnten die überhaupt profitieren? Hm.
Ja, die Energiebranche ist erstmal ein weiter Begriff. Da gibt es natürlich die konventionellen Kraftwerke aus der Kohleindustrie, dann gibt es die Öl- und Gasbranche. Die Kohle kommt jetzt langsam zumindest hier in Deutschland zu einem Ende, denn es gab ja die Kohlekommission. Aber diese Energie, die Grundlast sozusagen, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht bläst, die muss von einem anderen Energieträger übernommen werden. Und das ist jetzt das Gas. Das Gas wird als Transition Fuel, als Übergangsenergieträger gesehen. Und zwar brauchen wir das auch, bis wir in der Lage sind, Energie zu speichern. Das vermögen wir im Moment nicht im großen Maßstab. Also wir können nicht unbegrenzt Wasserreservoirs auf Bergen bauen, weil irgendwann ist da ein Limit erreicht. Die Forschung muss jetzt wirklich erstmal ein Verfahren entwickeln, wie wir Sonnenstrom und Windstrom im großen Maßstab speichern können. Und bis dahin wird also das Gas gebraucht. Ich würde fast sagen, die Gasindustrie ist sozusagen der Gewinner, wenn jetzt von Kohle dieser Marktanteil übernommen werden müsste. Insofern gibt es auch Bestrebungen, eine CO2-Steuer auf Seiten der Öl- und Gasfirmen zu unterstützen. Und das muss man aber unter diesem Hintergrund sehen, dass dieses Gas auch erstmal benötigt wird.
Das heißt, eine CO2-Steuer würde Gas begünstigen, weil es Kohle weiter belastet, weil es natürlich dreckiger ist,
ne? De facto. Energie. Und das muss man auch offen sagen, also der CO2-Ausstoß bei der Produktion von Energie ist beim Gas nur halb so groß wie für Kohle. Aber ich sitze auch hier nicht als Lobbyist jetzt für die Öl- und Gasindustrie. Also ich muss noch mal sagen, ich habe mir heute sogar Urlaub genommen, um heute bei Ihnen zu sein. Mir geht es wirklich um die Forschung und um das Verständnis, wie viel Klima macht der Mensch, wie viel Natur steckt eigentlich in den Veränderungen, die wir heute sehen, drin. Und das ist weitgehend ungeklärt. Und auch da gibt es sehr viele Publikationen, die es dann aber leider nicht auf die Titelseiten schaffen.
Wenn wir nochmal zum Thema CO2-Steuer kommen, in Deutschland wird das ja diskutiert. Mal gucken, ob die das irgendwo, ob jetzt auf Bundesebene oder auf europäischer Ebene durchbringen. Aber da geht es ja um sehr viel mehr, als jetzt nur irgendwie den Kohlestrom zu besteuern. Da gab es ja auch Rechnungen, dass irgendwie Benzin, Diesel und verschiedene Produkte auch teurer werden. Mhm. Halten Sie das für ein geeignetes Instrument, um das Klima zu schützen, sofern Sie das Klima überhaupt schützenswert finden?
Ja, klimaschützenswert. Natürlich, wenn wirklich eine schlimme Entwicklung sich in der Tat anbahnen würde, dann muss man etwas tun. Man muss sowieso etwas tun, auch wenn diese Entwicklung milder ausfällt. Letztendlich kann politisch vor allem, können die Klimazertifikate hier helfen. Das ist ein anderes Instrument. Die Steuer würde wahrscheinlich nur wirken, wenn wir sie weltweit einführen. Und das ist utopisch im Moment. Die Klimazertifikate auf europäischer Basis, das funktioniert. Sie waren lange sehr günstig, aber es werden regelmäßig CO2-Kontingente aus dem System herausgenommen. Insofern wird sich der Preis auch weiterentwickeln. Das wäre erstmal ausreichend. Und es ist auch wichtig, hier realistisch zu sein. Denn wenn wir jetzt von heute auf morgen aus den fossilen Brennstoffen komplett aussteigen wollen, das ist zwar ein ehrenwertes Ziel, aber wir wollen ja auch weiter leben. Wir wollen ja auch weiter bezahlbare und verfügbare Energieträger haben. Und da fängt dann im Prinzip auch schon die Naivität an. Denn wir können ja mit dem Kopf nicht durch die Wand. Zudem müssen wir sehen, selbst wenn wir jetzt in Deutschland alles tun, um in diese Richtung zu kommen, wir können ja im Prinzip das auch nur mit unseren internationalen Nachbarn zusammenschaffen, denn wir haben eine Atmosphäre, es gibt keine deutsche Sonderatmosphäre, die wir an der Grenze im Prinzip abschotten könnten. Denn wir wissen, dass China und Indien noch einen riesen Nachholbedarf haben an Entwicklung. Deswegen sagt auch der Pariser Klimavertrag, wir gestehen diesen Nationen zu, dass sie weiter ihre CO2-Emissionen stark steigern können. Und wenn man das alles ins Verhältnis setzt, dann ist das, was wir tun, leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und gerade wenn man sich die Europawahl jetzt anschaut von letzter Woche, in Deutschland ist die Angst vor einer Klimakatastrophe besonders stark. Aber in vielen Nachbarländern ist dieser Effekt nicht zu sehen. Das spricht eher für eine sehr, sehr gute Marketingkampagne hier in Deutschland, Lobbyarbeit, fernab der sachlichen Diskussion. Fachargumente zählen, wie wir schon gesagt haben, leider nicht mehr so viel. Und hier muss wirklich etwas passieren, dass man sich wieder fachlich zusammensetzt. Ich finde es gut, dass die Schüler sich engagieren, denn wenn es wirklich so wäre, dann ist es 5 vor 12 oder 5 nach 12. Aber die Schüler plappern im Prinzip leider nur das nach, was ihnen gesagt wird. Also sie haben weder einen Schulabschluss, noch haben sie irgendwas studiert, was ihr helfen könnte. Letztendlich berufen sie sich auf die Experten, die Wissenschaft, die sich aber abschottet gegen Kritik. Ich bin selber Gutachter des Weltklimarats, des IPCC. Ich habe da sehr schöne Erfahrungen gemacht, habe meine Kritikpunkte in einem Review-Verfahren, in einem Gutachterverfahren eingebracht. Das war für den 1,5-Grad-Bericht, der letzten Oktober rausgekommen ist. Die Gutachterprotokolle sollten kurz danach veröffentlicht werden im Sinne der Transparenz. Heute sitzen wir hier Ende April und die Protokolle sind immer noch nicht online. Also insofern scheint es hier entweder ein großes Problem zu geben oder man nimmt das auf die leichte Schulter.
Wie viele Kritiker oder sagen wir mal, wie viele Gutachter oder externe Gutachter gibt es denn bezüglich dieser Berichte vom IPCC?
Es gibt eine sehr große Anzahl. Natürlich gibt es dann auch sehr viel Feedback, sehr viele Gutachterkommentare. Es ist sicher nicht einfach, die alle unter einen Hut zu bekommen. Aber speziell in meinem Fall habe ich gesehen, dass fast alles, was ich kritisiert habe, ignoriert wurde. Und insofern ist es eine seltsame Veranstaltung, wenn man auf der einen Seite Kritiker nicht mitschreiben lässt, weil in das Autorenpanel kommt man also nicht rein, weil die sind politisch eingesetzt. Aber als Gutachter lässt man Kritiker zu, hört ihnen aber nicht zu und veröffentlicht auch noch nicht mal dann die Protokolle, in denen dann drinstehen müsste, weshalb diese Kritikpunkte nicht angenommen wurden. Und also ich frage mich immer noch, mit welcher Begründung. Und ja, man darf gespannt sein.
Ist der IPCC wissenschaftlich unabhängig?
Der IPCC ist zunächst ein politisch eingesetztes Gremium und dort schreiben also sehr viele Wissenschaftler mit, die aber jetzt nicht unbedingt das ganze Spektrum abdecken. Die sind handverlesen. Es schreiben auch sehr viele Vertreter von Umweltorganisationen mit. Es gab da also Berichte, wo sehr viele WWF-Vertreter mit dabei waren, Greenpeace. Wir haben hier in Deutschland ein Institut Climate Analytics, das wurde von drei ehemaligen Greenpeace-Mitarbeitern gegründet. Das Institut hat sehr enge Beziehungen zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Letztendlich haben diese Organisationen zusammen einen sehr wichtigen Bericht für die Weltbank geschrieben, der wieder den Pariser Klimavertrag unterstützt. Also es gibt hier sehr interessante Verflechtungen. Und insofern, die Antwort ist, leider ist der IPCC nicht politisch unabhängig.
In Ihrem Wikipedia-Artikel steht, das passt jetzt gerade dazu, weil das hört sich ja wie eine riesengroße Verschwörung an, und ja. Ich zitiere, Zudem wird die verschwörungstheoretische Position vertreten, die globale Erwärmung sei ein Mittel, um Klimaforschern Arbeitsplätze, Prestige und Forschungsgelder zu verschaffen und über Gesetze die Freiheit der Bürger einzuschränken.
Ja, also mein Wikipedia-Artikel ist im Prinzip also fest in Aktivistenhand. Jedes Mal, wenn man dort versucht, etwas zu objektivieren, dann wird das sofort wieder rückgängig gemacht. Ich mache den Forschern selber keinen Vorwurf, bis auf einen sehr kleinen Teil, die aktivistisch unterwegs sind. Viele der Forscher freuen sich, dass sie eine Stelle haben, dass sie etwas forschen dürfen, woran sie Spaß haben. Und es ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Forscher, die hier ihre Position missbrauchen. Und insofern.
Aber offenbar werden die ja gehört. Also
die werden gehört. Und warum ist das so? Weil Pressemitteilungen bevorzugt behandelt werden, dass die Alarmschiene bedient werden muss. Natürlich ist es so, je drängender das Klimaproblem sich darstellt, desto mehr Forschungsgelder gehen auch in diesen Bereich. Die Frage ist, ob diese Gelder vielleicht besser in der Krebsforschung oder in der Energiespeicherforschung aufgehoben werden. Hier gibt es auch noch interessante Geschichte, denn schon vor 10 Jahren wurde gesagt, die Wissenschaft hat sozusagen ihre Forschung abgeschlossen, the science is settled. Aber heute sieht das überhaupt nicht mehr danach aus. Also es gibt wirklich noch grundlegende Dinge, die ungeklärt sind. Wenn die Wissenschaft abgeschlossen hätte mit dem Thema, dann bräuchte man auch gar nicht all diese Klimaforscher. Aber trotzdem geht sehr, sehr viel Geld in die Klimaforschung. Ich finde gut, dass Gelder zur Verfügung stehen. Aber die Themen, die wirklich drängend sind, die werden nicht angegangen, beziehungsweise nur auf einer sehr, sehr geringen Sparflamme.
Wie viele Jahre geben Sie denn der Welt noch, wenn wir so sprechen wollen, also in solchen?
Also die Welt ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Also ich hoffe, dass wir noch mal 4,5 Milliarden Jahre haben.
Ne, mit oder ohne Mensch?
Mit oder ohne Mensch, das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass das Klima hier eine Riesenrolle spielt. Wir hatten vor 7000 Jahren schon Zeiten, als die Sommer 4 Grad wärmer waren als heute. Das vergisst man auch gerne. Also viele Gletscher waren damals auch schon abgeschmolzen. Das, was wir heute sehen, ist nichts Einzigartiges. Insofern sollten wir auf der Klimaebene jetzt nicht verrückt spielen. Aber natürlich müssen wir auf die Bevölkerungsentwicklung achten. Also wenn wir weiter so wachsen, irgendwann, natürlich wird irgendwann dass die Welt zu klein werden für all diese Menschen. Wir müssen also schon irgendwo darauf achten, dass die Bevölkerungsexplosion gebremst wird. Das sind viel drängendere Fragen, denke ich. Wir haben immer noch große Probleme mit Trinkwasser, mit Essensversorgung, mit Kriegen. Diese Themen würde ich viel stärker angehen, sind vielleicht undankbare Themen, denn hier muss man wirklich arbeiten. Beim Klima deutet man immer auf Zeiten 2050 hin. Es sind alles so Probleme, die man so vor sich herschiebt und die vielleicht oder vielleicht auch nicht real sind. Aber wir müssen eigentlich hier im Heute viel, viel stärker aktiv werden, uns die Hände dreckig machen, um den Leuten sauberes Trinkwasser in der Welt zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen so querschießt. Ich lese das immer wieder unter Videos über Klimawandel, Klima, was auch immer, dass die Leute auf die Polumkehr aufmerksam machen. Haben Sie da irgendwie eine Einsicht dazu?
Ja, da fragen Sie den richtigen Geologen. In der Tat hat es früher Polumkehrungen gegeben, aber das sind auch wieder ganz andere Zeitmaßstäbe. Denn wir sehen jetzt Zeitmaßstäbe im Bereich von Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber geologische Veränderungen wie Polumkehr oder Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, das spielt sich im Bereich von Zehntausenden von Jahren, Hunderttausenden von Jahren ab. Insofern müssen wir das ein bisschen auseinanderhalten. Während der Polumkehr kann es kurzfristig passieren, dass das Magnetfeld dann verrückt spielt und das Magnetfeld schützt uns auch vor kosmischer Strahlung und vor Dingen, die auch das Leben beeinträchtigen können. Aber letztendlich für unsere Lebzeiten, denke ich, spielt das keine große Rolle. Es ist im Prinzip auch so, dass die Zeit dieser warmen Zwischeneiszeit, in der wir gerade leben, eigentlich auch schon abgelaufen ist. Also wir haben einen Zyklus von 100.000 Jahren Eiszeit und Warmzeit dazwischen, 90.000 Jahre Eis, wo wir 1 Kilometer Eis über Norddeutschland und Skandinavien haben und 10.000 Jahre warm. Die 10.000 Jahre warm sind im Prinzip abgelaufen. Wir wissen nicht, wie lange wir im Prinzip hier noch das genießen können. Aber auch das sind wieder geologische Zeitmaßstäbe. Also uns wird es nicht betreffen und auch wahrscheinlich nicht unsere nächsten paar Generationen. Aber in ein paar tausend Jahren ist wahrscheinlich die nächste Eiszeit eingeläutet. Und da muss man jetzt schauen. Einige Leute sagen, dass das CO2, was wir jetzt in die Atmosphäre pusten, dass uns das die nächste Eiszeit erspart. Man muss aber auch dazu wissen, dass sich dieses CO2 wieder abbaut. Also das ist nur 100 Jahre in der Atmosphäre und dann ist es auch schon wieder aufgenommen vom Kreislauf. Insofern, das ist dieses Schwierige. Die Geowissenschaftler werden dringend in dieser Klimadiskussion gebraucht, weil wir dieses zeitlich-räumliche Denken beigebracht bekommen haben. Und es ist wirklich auch schwierig, dieses Feld abzudecken. Und mit Physik allein ist das leider auch nicht zu schaffen.
Also mehr quasi Diversität in den 97%, zu denen Sie sich ja auch zählen. Also Sie gehören zu den 97% der Wissenschaftlern, die sagen, ja, es gibt einen Klimawandel. Ja, die Menschen sind zum Teil dafür verantwortlich, zumindest. Aber Sie appellieren für mehr vielleicht Diskurs,
auch in der Diskurs, Wissenschaft? Mehr Diskurs, mehr Öffnung, mehr Akzeptanz auch gegenüber den Kritikern. Wir müssen einfach auch mal an einem Tisch sitzen können, so wie wir hier heute sitzen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn Herr Rahmstorf oder Herr Schellnhuber heute auch gekommen wären, dann würden wir hier einen schönen Diskurs führen. Aber man hat überhaupt kein Interesse, die Kritikpunkte ernsthaft zu diskutieren. Ein Kritikpunkt ist immer, die Sonne wäre ja schon seit Jahrzehnten auf dem Weg wieder in eine sehr schwache Sonne. Das stimmt einfach nicht. Also wir hatten zwar 1960 eine sehr starke Sonne, aber die 1980er und 90er waren auch besonders stark. Die Sonne hatte richtig aufgedreht. Insofern, wenn wir die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sehen, wir haben die stärkste Sonnenaktivität der letzten 10.000 Jahre wahrscheinlich gehabt. Und nun kann man sich überlegen, die Erwärmung, die wir gesehen haben, ist das wirklich reiner Zufall, dass das mit dieser starken Sonnenaktivität zusammenfällt? Der Fehler, der dann gemacht wird, ist, dass man es 1:1 vergleichen möchte. Also wir müssen hier auch Verzögerungseffekte mit einbeziehen. Wir sehen nicht lineare Effekte. Also die IPCC-Seite macht sich das auch hier sehr einfach. Die Sonne alleine ist es nicht. Es sind Effekte, die Sonne vielleicht anstößt, wie so eine Billardkugel, die dann Nachfolgeeffekte generiert. Und das muss man offen diskutieren. Totschlagargumente gibt es hier eigentlich nicht.
Na, vielleicht organisieren wir das dann das nächste Mal, dass wir einen klassischen Klimaforscher auch dazu einladen. Das wäre ja eigentlich wünschenswert. Vielen Dank, Herr Lüning, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.